Wenn der Spieler nicht merkt, dass ich das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers auch spüre, dann ist es auch schwer für mich, meine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Oder zumindest ist es so, dass wenn der Mann das uneingeschränkte Vertrauen hat, dann beflügelt das natürlich einen auch in seiner Arbeit. Und ich glaube, da war es für Arne halt wichtig, dieses Vertrauen auch zu spüren.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, das 225. Malte, ich weiß noch nicht, ob das jetzt ein Jubiläum ist, aber wenn, dann hätten wir einen angemessenen Gast dafür da. Mein Kollege Malte Golsch und ich begrüßen heute vom VfL Julius ohne Sorge und sagen erstmal Hallo und herzlich willkommen zu dem Mann, der jetzt, nachdem Amir Chapozadeh, der Sportdirektor des VfL, nicht mehr im Tagesgeschäft aktuell da ist, nochmal in eine andere Rolle gerückt ist. Über die wollen wir mit ihm sprechen und natürlich auch über die aktuelle Situation der Mannschaft und ja, wollen ihn erstmal ganz herzlich begrüßen. Hallo Julius.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir sprechen vielleicht erstmal über das 0:0 gegen Rostock am Wochenende. Steigen wir mit dem aktuellen ein. Malte, wir beide waren gemeinsam im Stadion und wir haben eine Mannschaft gesehen, die ganz nah dran war am Sieg, sich viele Chancen auch erarbeitet hat. Aber Julius, es hat leider wieder nicht geklappt. Der Frust ist groß gewesen danach. Wie war es jetzt in den Tagen nach diesem Spiel am Sonntag?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Indikator oder ein guter Indikator ist immer so dieses Gefühl im Stadion. Auch das, was uns die Fans widerspiegeln. Und da hat man, glaube ich, schon gemerkt, als dann abgepfiffen worden ist, dass einfach eine sehr, sehr große Enttäuschung da war, ein sehr, sehr großer Frust über das Ergebnis. Aber dazu dann auch im Gegenteil dieser Stolz vielleicht auch oder diese Zufriedenheit auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind. Natürlich hat sich das in der Kabine dann auch fortgesetzt und wird sicherlich auch nach dem Spiel oder am Tag danach dann noch eine Rolle gespielt haben. Aber jetzt geht es darum, wieder aufs Wochenende zu schauen. Die Dinge, die wir positiv gestaltet haben am Wochenende, die Chancen, die wir uns rausgearbeitet haben, wo wir uns aus meiner Sicht sehr, sehr stark entwickelt haben in den letzten Spielen auch, das wieder in den Fokus zu rücken und in Elversberg dann das Ding halt ja, über die berühmte Linie zu drücken.
Ich habe nach dem Spiel die ein paar Spieler beobachtet. Dave Gnase war richtig sauer, hat sekundenlang rumgeschrien. Beim Trainer sah es ein bisschen anders aus. Er hat eigentlich ja aufs Spielfeld gestarrt und war so ein bisschen fassungslos. Wie war es bei dir?
Ja, man steht dann auf und überlegt, was macht man jetzt? Geht man auf die Spieler zu, klopft man denen auf die Schulter, klatscht man ab, weil man hat selber so eine in dem Moment auch eine Fassungslosigkeit in sich, eine Enttäuschung und will am liebsten erstmal in einem Raum für sich alleine sitzen, glaube ich, und das Ding verarbeiten. Aber auch da gilt es wieder, ja, Positivität auszustrahlen, die Spieler wieder mitzunehmen, abzuholen und auch denen einfach das Gefühl zu geben, dass ihr da doch eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht habt und das in den Fokus zu stellen. Natürlich müssen wir uns vorwerfen, dass wir es nicht geschafft haben aus den 3,6 XG. Das war auch diese Zahl war ein Riesenthema dann bei uns in der Kabine auch, weil es keiner fassen konnte, dass wir aus diesen hochwertigen Torchancen dann ein Tor zumindest oder mehrere Tore dann generiert haben. Aber das müssen wir mitnehmen und konservieren und letztendlich dann auch wirklich in Tore umwandeln in den nächsten Spielen.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so tief drin sind, XG, also Expected Goals, die Tore, die man ja erwarten kann. Diese Quote habt ihr in den letzten Wochen massiv gesteigert. Das war nicht das erste Mal, dass ihr so einen hohen oder höheren Wert jetzt hattet. Es sah in der Hinrunde vor dem Winter noch ganz anders aus. Was fehlt denn aktuell, um so dieses Quäntchen, um den Ball noch über diese Linie zu drücken?
Ja, vielleicht ist es gerade dieser Ketchup-Flaschen-Effekt, den es gibt. Wenn das Ding erstmal auf ist, dann flutscht es. Ist schwierig zu sagen. Natürlich, einerseits müssen wir festhalten, dass es sicherlich in den einen oder anderen Szene daran lag, dass wir keine Qualität im Torabschluss hatten oder die Qualität nicht ausreichend genug war, um das Ding über die Linie zu drücken. Natürlich gab es aber auch einen extrem herausragenden Torhüter auf der anderen Seite, der sicherlich in ein, zwei Aktionen, dem Kopfball von Chris Conte und dem anderen Kopfball nach der Ecke sicherlich auch sehr, sehr gut gehalten hat. Deswegen gibt es mehrere Facetten, die da eine Rolle spielen. Natürlich bezeichnet, dass der Spieler, der ja gefühlt noch auf einem Bein über das Spielfeld läuft, dann das Ding von der Linie kratzt, obwohl der Kopfball nicht so schlecht gesetzt war. Ist schwierig genau zu sagen, woran es liegt. Sicherlich ist es dann auch immer abhängig von Spieler zu Spieler, ob es eine Blockade gibt vielleicht auch oder ob es dann einfach eine unglückliche Aktion gewesen ist. Aber wir müssen uns das einfach im Training wieder erarbeiten. Im Training schießen wir die Tore und jetzt geht es darum, diese Tore dann auch im Spiel zu schießen.
Trainer Uwe Kuschinat hat bei uns im Nachgefragt, also hat es auf der PK schon gesagt und dann im Nachgefragt auch nochmal wiederholt, dass er jetzt die Sorge hat, dass es so ein Gefühl der Resignation gibt, dass die Mannschaft so langsam das Gefühl bekommt, ey, wir probieren alles, wir machen viele Dinge sehr, sehr gut und richtig und tun eigentlich alles, um zu gewinnen, aber wir schaffen es einfach nicht, wir kommen nicht über diesen Punkt. Hast du diese Sorge auch?
Nein, ich habe die Sorge nicht, ehrlicherweise, weil klar, über allem steht dieses große Ziel der Klassenerhalt, das Ziel, das wir im Abstiegskampf letztendlich haben, aber ich glaube, wir müssen uns auch davon lösen und nicht immer das Ding am Ende sozusagen in den Fokus rücken, sondern wir haben jede Woche eine Chance, ein Spiel zu bestreiten, ein Spiel zu gewinnen und auch selbst für uns einen gewissen Stolz zu kreieren auf unsere Leistung, aber auch die Leute, die ins Stadion kommen, unsere Fans, unsere Mitglieder, zufriedenzustellen, mit einem guten Gefühl in die Arbeitswoche zu schicken. Das ist sozusagen das, was wir in den Fokus rücken müssen und selber einfach Erfolgserlebnisse zu arbeiten und damit auch Leute glücklich zu machen. Und selber glücklich zu machen, aber auch die Leute, die uns verfolgen, die uns supporten, die ins Stadion kommen, glücklich zu machen. Die Chance haben wir jedes Wochenende, egal wie weit der Abstand ist, zum Relegationsplatz vielleicht oder zum Nicht-Abstiegsplatz. Und diese Chance ergibt sich auch, wenn wir auch irgendwann rechnerisch abgestiegen sind. Und ich glaube, aktuell haben wir die Möglichkeit, diese Serie auch zu starten. Wir entwickeln uns sowohl, was das defensive Verhalten gegen den Ball betrifft, als auch jetzt, was die Herausarbeitung von Torchancen betrifft. Und der nächste Schritt in unserer Entwicklung ist jetzt einfach, dass wir die Spieler noch auf unsere Seite ziehen, weil wir können sie eng gestalten, wir können auch Mannschaften über Phasen des Spiels dominieren. Das haben wir gezeigt, in Nürnberg in einzelnen Phasen, jetzt aber auch in den Heimspiel gegen Paderborn und Rostock. Und das stimmt mich sehr, sehr positiv, dass es auch gelingen wird, in den nächsten Spielen auch 3 Punkte anstatt 1 Punkt oder 0 Punkten zu holen.
Apropos Veränderung, für dich hat sich auch einiges verändert jetzt. Wir haben gerade drüber gesprochen, Amir Shahposadeh hat seinen Abschied zum Ende der Saison verkündet, aber ist jetzt schon aus dem Tagesgeschäft rausgegangen. Der Sportdirektor, mit dem du in den letzten 2,5 Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet hast, vielleicht erstmal, bevor wir darüber sprechen, wie hat sich denn deine Rolle jetzt aktuell verändert und wie muss man sich das vorstellen? Du bist jetzt näher am Tagesgeschäft und hast da einige Sachen übernommen. Kannst du das mal ausführen, was das genau bedeutet?
Ja, also grundsätzlich war ich auch vorher schon eng am Tagesgeschäft, eng an Amir dran, aber letztendlich war Amir dann derjenige, der die Gespräche geführt hat, sowohl mit den Spielern als auch als Sparringspartner mit dem Trainer und dem Trainerteam, der einfach ja vor allem Fokus darauf gelegt hat, die Woche zu begleiten, die Trainingswoche zu begleiten, die Einheiten zu sehen, beim Spiel dabei zu sein, seine eigenen Eindrücke dann auch dem Trainerteam oder auch den Spielern zu spiegeln und sich natürlich auch darum gekümmert hat, persönliche Situationen von Spielern zu lösen, zu besprechen, jemanden vielleicht wieder auf den richtigen Weg zu führen oder jemanden auch zurechtzuweisen, wenn jemand vielleicht den Rahmen verlässt. Deswegen diese Funktion in einem unmittelbaren Austausch mit den Spielern zu sein, die habe ich jetzt sozusagen. Deswegen ändert sich da für mich die Rolle. Aber ich wusste über die Themen Bescheid und ich habe auch mit Amir diskutiert, wie wir vielleicht einzelne Gespräche führen, welche Ansätze wir da haben. Ja, auch meine Eindrücke aus den Spielen ihm geschildert, sodass er von mir auch immer wieder viel Input bekommen hat, um dann letztendlich in diese Gespräche zu gehen. Aber jetzt ist es meine Aufgabe halt, in diese Rolle zu schlüpfen, noch enger das zu begleiten, was tagtäglich passiert, weil ich in meiner vorherigen Rolle, die ich natürlich jetzt immer noch ausfülle, mich versucht habe, mal aus dem Tagesgeschäft rauszubeamen und zu gucken, okay, in welchen Teilbereichen müssen wir besser werden, damit wir auch langfristig erfolgreich sein können.
Also Beispiel auch die Infrastruktur zu verändern. Unter anderem bist du ja verantwortlich gewesen, auch oder war es dein Projekt, das Trainingszentrum an Start zu bekommen?
Genau, also es gibt ja sehr, sehr viele Faktoren, die zu Leistungsentwicklung und zum Erfolg beitragen. Und natürlich geht es da auch vor allem um die Rahmenbedingungen. Und da hat das Thema der Infrastrukturentwicklung bei uns in der Vergangenheit und auch aktuell natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Arbeitsbedingungen für die Spieler, aber auch für die Nachwuchsspieler zu verbessern. Und in dem Kontext bin ich da der Projektverantwortlich und arbeite mit Michael und den Kollegen natürlich daran, so schnell wie möglich zu einer Besserung beizutragen. Aber es gibt auch viele andere Bereiche rund um die Profis beziehungsweise die erste Mannschaft. Wir haben unterschiedliche Funktionsbereiche. Das beginnt mit dem Performance-Bereich. Also das beinhaltet alles, was Leistung irgendwie erhält und entwickelt. Also die medizinische Versorgung, das Athletiktraining, die Rehabilitation, Regeneration, Prävention, aber auch die Psychologie. Und auch da versuchen wir, diese Teilkomponenten miteinander zu verknüpfen, sodass wir die Spieler bestmöglich mental und physisch auf Spiele vorbereiten, aber natürlich auch dafür sorgen, dass die Spieler in hohem Maße auch regenerieren können.
wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Einschub machen in Richtung Trainingszentrum, wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist der, dass wir ja an unterschiedlichen Standorten arbeiten und das kommt mir manchmal zu kurz, aber auch in der Illershöhe entwickelt sich was. Der Platz 1 wurde gebaut und hat dementsprechend schon mal dazu beigetragen, dass sich vor allem die Spielbedingungen für unsere Nachwuchsspieler auch extrem entwickelt haben. Und da können wir zudem auch sagen, dass der Platz 6, das ist dieser kleine Käfig oben an den Schwedenhäusern, das waren früher ja mal Tennisplätze, also ein Platz, der eigentlich ein Rasenplatz war, der aber im Winter nie bespielbar gewesen ist, der wird jetzt im Laufe dieses Jahres saniert und bekommt eine Kunstrasenfläche inklusive Flutlicht. Das ist ein Gamechanger für uns im NLZ, weil das einfach die Kapazitäten, die Trainingskapazitäten, die Platzzeiten enorm erhöhen wird. Deswegen ist das schon mal eine sehr, sehr erfreuliche Botschaft. Genau, und dann zum Schinkelberg, beziehungsweise zum Trainingszentrum am Schinkelberg. Dort ist es so, dass wir den einen Platz letzten Februar, also vor knapp einem Jahr, eingeweiht haben und natürlich darauf warten, dass die Alternativlösung für den Schulsport und den Breitensport geschaffen wird am Gretischer Weg. Da ist die Stadt gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, innerhalb dieses Jahres dann auch diese Alternativlösung umzusetzen, was natürlich dann für uns dazu führt, dass wir dann im Anschluss auch die weiteren Sportflächen inklusive eines Gebäudes, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Renovierung des Bestandsgebäudes oder eines Neubaus dann auch zu realisieren. Da sind wir dran, da planen wir sehr, sehr intensiv, sodass wir sozusagen mit Fertigstellung des Bebauungsplans und mit Fertigstellung der Alternativlösung dann direkt ins Bauen gehen können und so schnell wie möglich dieses Trainingszentrum auch realisieren. Wir sind da ambitioniert, aber natürlich sind wir auch von anderen Faktoren abhängig, was den Zeitrahmen betrifft. Wir hoffen aber und bleiben dabei, dass wir in 2025 dieses Trainingszentrum wirklich auch umsetzen wollen und dann auch einweihen wollen. Das muss unser ambitioniertes Ziel bleiben. Und ich bin sehr, sehr positiv, dass wir das auch gemeinsam mit den Kollegen der Verwaltung, der Politik dann auch schaffen werden.
Mhm. Für dich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch auf deinen Werdegang schauen, ist der Umgang mit Bebauungsplänen jetzt vielleicht nicht das Erste, an das du gedacht hast, als du dein Studium begonnen hast, sag ich mal.
Ja.
Erklär mal so ein bisschen, ja, vielleicht auch für die Hörer, die dich noch nicht so kennen und wahrgenommen haben, wo kommst du her, wie war dein beruflicher Werdegang bislang?
Genau, ich komme aus dem Südkreis, aus Bad Iburg, da wohne ich auch heute noch. Habe selber Fußball gespielt, aber wie so viele, glaube ich, irgendwann gemerkt, dass die eigenen Fähigkeiten vielleicht nicht ausreichen für den ganz großen Sprung. Wollte mir aber diesen Traum vom Profifußball nicht nehmen lassen und hatte mich sehr schnell darauf fokussiert, irgendwann in den Fußball auch zu gehen. Und habe dementsprechend dann an der Sporthochschule in Köln mein Studium begonnen. Dort dann auch erste Erfahrungen sammeln dürfen in der Spielanalyse, vor allem für die A-Nationalmannschaft. Da gibt es ein größeres Projekt, was bei jedem Turnier aufgelegt wird, aber auch beim FC im Nachwuchs gescoutet und analysiert. Und dann bin ich über ein Praktikum zum DFB gekommen, wo ich bei den U-Nationalmannschaften im Teammanagement dann arbeiten durfte und meine ersten Erfahrungen auch da sammeln durfte, sodass ich sozusagen die sportliche Seite kennengelernt habe, aber auch die Management-Ebene. Und nach dem Bachelorstudium wollte ich dann in den USA studieren, da war ich als 16-Jähriger schon mal ein Jahr. Da konnte man sich aber erst das darauffolgende Jahr für bewerben, sodass ich eigentlich so ein Gap-Jahr hatte, so ein Zwischenjahr. Und da habe ich, glaube ich, die guten Kontakte zum VfL auch ausgenutzt, um anzufragen, ob es eine Möglichkeit gibt, auf einer Praktikumsbasis hier mitzuarbeiten, wo vielleicht dann auch Bedarf ist, wo ich meine Fähigkeiten auch einsetzen kann. Und aus diesem Praktikum im NLZ hat sich sehr schnell dann, eine Tätigkeit bei den Profis dann auch entwickelt und dann anschließend wurde daraus auch eine feste Stelle als Teammanager und Analyst, sozusagen mit diesen beiden Schwerpunkten. Und für mich kam dann irgendwann die Entscheidung, will ich jetzt diesen sportlichen Weg einschlagen, also diese Arbeit mit der Mannschaft als Analyst oder irgendwann Trainer, Co-Trainer in diese Richtung oder will ich eher das Gesamte gestalten? Und für mich war sehr, sehr früh klar, dass ich in diese Management-Ebene möchte, weil meine größte Antriebsrede ist einfach, diesen Verein ganzheitlich besser zu machen. Sowohl was das Personal, was die Strukturen betrifft, aber natürlich auch was insgesamt unsere Strategieentwicklung betrifft. Und da kam Benjamin Schmiedes dann zu uns, der mich sehr nah an sich rangeholt hat, mit dem ich sehr, sehr vertrauensvoll und eng dann auch zusammenarbeiten durfte. Der aber auch gemerkt, okay, da ist jemand, dem kann ich gewisse Themen einfach mal zuspielen und der macht dann schon was draus. Und so hat sich das entwickelt, dass ich dann irgendwann vom Assistenten zum Leiter des Lizenzbereichs aufgestiegen bin. Ich glaube, inhaltlich hat sich das einfach über den Lauf der Jahre so entwickelt und habe dann jetzt eigentlich diesen Fokus, auf das Langfristige zu schauen, uns insgesamt weiterzuentwickeln, uns robuster zu machen als Organisation, aber auch als Sparringspartner für Amir oder damals für Benjamin auch da zu sein und in der täglichen Arbeit meine Impulse mit reinzugeben.
Ein spannender Weg, und es gibt diese eine Stelle, wo du sagst, da habe ich meine Kontakte zum VfL ausgenutzt. Ich habe gehört, es gab so diese eine Situation, also du hast dieses Praktikum gemacht im NLZ, und dann waren damals Mike Walpurgis mit seinem Co-Trainer Uwe Tayu, haben eine Trainingseinheit geleitet, und du hast sie einfach mal gefilmt und analysiert. Ist das richtig? Und wie war der Gesichtsausdruck von Mike Walpurgis, als Julius ohne Sorge vor ihm stand und gesagt hat, ich habe da mal was?
Genau, also ich war im NLZ und dann gab es eine Einheit, wo wir Standardsituationen trainiert haben bei den Profis, die habe ich dann gefilmt, und dann hat sich Ovid mit Mike unterhalten, und da sind einige Spielernamen, also externe Spielernamen sozusagen gefallen, und die habe ich so schnell aufgeschnappt und bin dann nach Hause und hatte dann damals noch über die Arbeit, die ich beim DFB gemacht hatte oder auch bei der Sporthochschule halt, die Möglichkeit, auf gewisse Plattformen auch zuzugreifen, um dann die Spieler auch zu analysieren, und habe dann einfach proaktiv Ovid eine Mail geschickt mit meiner Analyse zu den Spielern. Das fand er natürlich super, weil er in dem Feld, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt alleine auf sich gestellt war. Und dann hatte ich relativ schnell auch einen Termin bei denen im Trainerbüro, wo man sich einfach grundsätzlich darüber ausgetauscht hat, ja, was bringst du denn eigentlich mit an Fähigkeiten? Und zu dem Zeitpunkt damals waren wir ja noch nicht so entwickelt, wie es jetzt vielleicht der Fall ist. Damals hatten wir keinen Teammanager. Ich glaube, Rolf hat damals noch viel auch miterledigt. Und
Rolf Meier,
genau.
Ehemaliger Torwart.
Genau. Und einen Teammanager bzw. auch Analysten hatten wir damals auch noch nicht. Wir hatten mit Ovid halt einen Co-Trainer, der sozusagen dieses ganze Feld alleine gestaltet hat. Und wir merken ja mittlerweile, wie komplex und wie weit sich der Fußball entwickelt hat. Dementsprechend gab es diese zwei Themenfelder, die einfach nicht bedeckt waren. Und da hat sich es, glaube ich, angeboten, auf eine sehr günstige Arbeitskraft zuzugreifen und denjenigen dann einfach mal machen zu lassen.
Inwieweit hilft dir das jetzt in deiner jetzigen Funktion, diesen Verein so lange schon zu begleiten und aus so unterschiedlichen Perspektiven und auch genau zu wissen, was vielleicht an manchen Punkten sich entwickelt hat, aber wo auch noch Luft nach oben ist, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, das hilft mir extrem. Ja, auch die unterschiedlichen Rollen kennengelernt zu haben, auch aus unterschiedlichen Rollen dann auch mit Kollegen zusammenzuarbeiten, ob es jetzt Co-Trainer sind, ob es jetzt Zeug war, das ist die Physiotherapie. Ich glaube, das hilft einfach, das Verständnis zu schaffen für die tägliche Arbeit desjenigen. Und mein Ansatz ist es eigentlich, als Generalist draufzuschauen und mit jedem eigentlich auf Augenhöhe zu diskutieren, ob es der Athletiktrainer ist, der Physiotherapeut oder der Co-Trainer, und dann gemeinsam mit den Experten in den einzelnen Themenfeldern halt uns inhaltlich, aber auch personell weiterzuentwickeln. Und klar ist dieser Erfahrungsschatz extrem wichtig, um halt zu erkennen, was funktioniert beim VfL auch. Nicht nur, was funktioniert allgemein, sondern was funktioniert dann auch wirklich VfL-spezifisch. Und welche Dinge gehen vielleicht auch beim VfL Osnabrück nicht. Ich glaube, wir müssen uns da darüber auszeichnen, dass wir für uns einen Mix entwickeln aus Strategieelementen, die halt zum VfL Osnabrück, zu unseren Rahmenbedingungen zu passen, aber auch zu den Personen, die hier beim VfL Osnabrück arbeiten. Und da habe ich sicherlich einen sehr, sehr guten Erfahrungsschatz jetzt über die Jahre sammeln dürfen.
Wenn wir jetzt auf die aktuellen Entwicklungen schauen, die du ja dann eben auch hautnah miterlebt hast, wir haben eben schon über Amir Şapoçalı's Abgang gesprochen, den hast du im Grunde ja dann auch begleitet. Du hast schon erzählt, dass du mit ihm sehr eng zusammengearbeitet hast. Wann war für dich so der Zeitpunkt gekommen, wo du gedacht hast, ja, ich glaube, da entwickelt sich was?
Boah, schwer zu sagen, ehrlicherweise. Wir sind da in einem sehr, sehr engen Austausch, und ich merke natürlich auch, wie Amir drauf ist und was ihn vielleicht auch berührt in so einer Situation. Ich glaube, mit der Freistellung von Tobi und dieser Verkündung, dass ein Geschäftsführer halt gesucht wird, das hat Amir sicherlich einen Knacks gegeben, weil es ja eine Form von Unzufriedenheit vielleicht auch darstellt oder einfach zumindest seine Kompetenz in gewisser Weise auch kritisiert. Und Amir hat das aber sehr, sehr schnell einfach runtergeschluckt, weil er ein totales Verantwortungsbewusstsein hatte für diese Mannschaft, für den Verein, und sich immer halt in den Hintergrund gestellt hat, um halt den Verein bestmöglich voranzubringen und bestmögliche Entscheidungen für den VfL Osnabrück und nicht für sich zu treffen. Und das war sehr imponierend. Ich glaube jetzt, klar gab es dieses Transferfenster, wo er einfach nochmal extrem viel Zeit und Aufwand investiert hat, um gute Lösungen für den VfL Osnabrück zu finden und das Bestmögliche aus unserer Situation dann auch herauszuholen und die Kaderschwachstellen, die wir vielleicht da haben, dann auch auszubessern. Nach dem Transferfenster fällt dann natürlich auch erstmal so eine gewisse Last ab, und dadurch, dass dieser Prozess der Suche nach einem Geschäftsführersport ja auch so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat, war dann, glaube ich, auch für Amir klar, dass dieser Zeitpunkt eigentlich der logischste und konsequenteste ist. dass man da einfach den Schlussstrich zieht und für denjenigen, der vielleicht kommt oder derjenige, der neu in diese Position rückt und für ihn einfach die Situation sehr unangenehm geworden wäre. Und dem ist er dann aus dem Weg gegangen, was ich absolut nachvollziehen kann. Deswegen hat es sich sicherlich in den Tagen vorher so ein bisschen angekündigt, aber es kann dann doch in gewisser Weise ein bisschen überraschen, weil man auch selber in so seinem Tagesgeschäft und in seinen Aufgaben irgendwie vertieft ist, dass man manchmal den Blick auch dafür verliert, was vielleicht drumherum passiert.
Gehen wir da vielleicht mal auf die menschliche Ebene. Ja, wenn man so eng zusammenarbeitet, ist es ja, macht es ja auch menschlich mit einem etwas, wenn ja ein so direkt enger Arbeitspartner sagt, ich gehe jetzt. Wie hast du das dann aufgenommen?
Ja, ich finde, das Menschliche und diese menschliche Ebene steht da vor allem auch im Vordergrund und weniger diese professionelle Arbeitsebene, die man hat, sondern natürlich ist es schade einfach, wenn man jemanden gehen sieht, mit dem man sehr, sehr eng und gut zusammengearbeitet hat, mit dem man sich auch außerhalb dessen halt sehr, sehr gut verstanden hat, mit dem man aber auch wahnsinnige Erfolge gefeiert hat und mit dem man sehr, sehr viel verbinden wird, auch in der Zukunft. So, deswegen tut mir das natürlich für ihn leid, dass er diesen Schritt dann auch für sich wählt. Ich finde es aber natürlich richtig, dass er das tut. Nichtsdestotrotz merkt man ja keine Traurigkeit, aber eine gewisse Enttäuschung einfach über die Art und Weise, wie es sich entwickelt hat, weil wir eigentlich als Verein auf einem sehr, sehr guten Weg waren und ich glaube, uns das einfach ausgezeichnet hat, dass wir auch in schwierigen Phasen zusammengestanden sind, beispielsweise in der Aufstiegssaison, in dieser Herbst-Winter-Phase, wo wir ja sehr schwankende Ergebnisse hatten, aber trotzdem einfach das Vertrauen in die Person dann auch gestärkt haben und letztendlich auch gesehen haben, dass sich das auch auszahlt.
Du hast schon angesprochen, dass die Entscheidung, einen Geschäftsführersport zu installieren, also die Entscheidung des Vereins, des Beirats in dem Fall, die im Zuge der Entlassung von Tobias Schweinsteiger getroffen wurde, sicherlich ein Grund gewesen ist, für Amir den Verein zu verlassen. Glaubst du, dass es darüber hinaus noch weitere gegeben hat?
Also ja, ich kann jetzt auch nicht genau in seine Gedanken reinschauen. Natürlich hat er in den Gesprächen eben auch wieder haben wir immer wieder auch diskutiert, aber grundsätzlich geht es ja darum, ist das Vertrauen in eine Person gegeben und kann man dann auch unter diesen Bedingungen arbeiten und sich bestmöglich auch entfalten in diesen, also das ist ja genau das gleiche beim Spieler oder beim Trainer, wenn der Spieler nicht merkt, dass ich das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers auch spüre, dann ist es auch schwer für mich, meine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Oder zumindest ist es so, dass wenn der Mann das aus uneingeschränktem Vertrauen hat, dann beflügelt das natürlich einen auch in seiner Arbeit. Und ich glaube, da war es für Amir halt wichtig, dieses Vertrauen auch zu spüren, auch vollständig zu spüren und nicht in so eine Situation geraten, wo man einfach sich immer wieder auch ein gewisses Standing auch erarbeiten und erkämpfen muss. Ich glaube, klar kann man darüber diskutieren, ob einzelne Entscheidungen richtig oder falsch waren. Letztendlich bewerten wir es jetzt immer im Nachgang. Aus meiner Sicht muss man es natürlich immer in der Situation bewerten, in der man die Entscheidung trifft. Und nur derjenige, der Entscheidung trifft, kann auch Fehler machen. Und natürlich sind Fehler passiert, wenn wir jetzt im Nachgang draufschauen. Aber was er vor allem sich nie vorwerfen kann, und das habe ich ihm auch persönlich und vor der Mannschaft gesagt, dass er nicht alles investiert hätte, dass er nicht alles dafür getan hat, wirklich den Verein in den Vordergrund zu rücken und für den VfL Osnabrück die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Deswegen, glaube ich, geht Ahmed total des erhobenen Hauptes aus dieser Nummer heraus, kann sicherlich auch sehr, sehr viele Erfolge auch zurückgucken und wird sicherlich aber auch für sich Dinge mitnehmen, die er vielleicht in der nächsten Station dann vielleicht anders handhaben wird.
Jetzt ist du hast gesagt, er hat nochmal die Planung im Winter, während des Wintertransfersfensters, die Kaderplanung übernommen. Jetzt geht es ja mit Blick auf die neue Saison. Ist man jetzt in einer Situation, wo man wirklich wieder in einer schwierigeren Situation ist, weil man eben für die dritte und für die zweite Liga plant? Das kennt man beim VfL Osnabrück. Und du warst auch schon mal in einer ähnlichen Lage oder in einer ähnlichen Situation, nämlich nach dem Abgang von Benjamin Schmedes, als dann im Sommer 2021 du auch, ich glaube, zusammen damals mit Alexandra Okro, derjenige warst, der da in die Bresche springen musste. Wie sieht es denn aktuell aus? Liegen diese Planungen, diese sportlichen, für die kommende Saison denn jetzt auch bei dir? Oder, weil der Geschäftsführersport ja noch nicht da ist? Oder wird der so zeitnah verkündet werden, dass man sagt, naja, jetzt warten wir erstmal ab, wer da kommt?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!